und ich darf hier sein und auch mit den Tourenleuten unterwegs sein. Freue mich drauf, auch, ich hoffe auch, dass ich die anderen noch ein bisschen öfter sehe und kennenlerne, auch ein bisschen, was zwar ein bisschen schwierig ist, weil man doch den ganzen Tag unterwegs ist. Und abends mache nur heute ich, sonst ab morgen, dann wird der Tobias die Bibelarbeiten machen. Aber der war unterwegs immer Wochenende und so ist er heute erst spät oder kommt erst spät nach Hause. Und darum mache ich heute noch die Bibelarbeit mit euch. Aber ihr merkt schon, ihr habt Energie, oder? Ja. Hoffe ich. Ihr freut euch auf die Woche. Und wir haben viele Anrufe bekommen, ah, geht es überhaupt noch zum Skifahren und so weiter. Wahrscheinlich hast du selber auch angerufen, nur um sicher zu gehen, ob es eh noch... Ist auch verständlich. Ich habe gerade mit Günther, mit anderen gesprochen. Bei euch wahrscheinlich fallen die Blüten schon wieder von den Bäumen runter, oder? Und bei uns kommen sie erst so langsam raus. Aber trotzdem, Ende März ist immer noch eine super Zeit zum Skifahren und vor allem zum Tourengehen, aber auch zum Skifahren. Und da könnt ihr euch wirklich auf eine tolle Woche freuen. Wichtig ist aber vor allem das Miteinander und die Gemeinschaft. Und das ist das, was auch wirklich zählt. Und da hoffe und bete ich auch, dass ihr wirklich auch die Zeit miteinander genießt und am Tag, aber vor allem auch am Abend, wenn ihr euch dann hierinnen dann nicht mehr trefft. Ich möchte euch ein paar Verse aus Nehemia 8 vorlesen und ganz besonders über einen Vers sprechen, aber ich lese auch die ersten 10 Verse vor aus dem 8. Kapitel und dann werden wir kurz drüber sprechen. Da heißt es, als nun der 7. Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Volksversammlung, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen an bis zum Mittag vor Mann und Frau und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren im Gesetzbuch zugewandt. Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen, hohen Stuhl, den sie für diesen Anlass gemacht hatten. Und neben ihm standen, und dann kommen da einige Namen und Männer, die lasse ich jetzt aus. Und dann im Vers 5, und Esra öffnete das Buch vor dem ganzen Volk, denn er ragte über alles Volk. Und als er es öffnete, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen, mit ihren Händen empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani, und dann kommen wieder einige Namen, und die Leviten erläuterten dem Volk das Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz, und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sagte er zu ihnen, geht hin und esst das Fette und trinkt das Süße und sendet denen auch Anteile, die nicht für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es gibt einen super Film, der heißt... wie heißt der nochmal auf Deutsch? Muss ich gerade nachschauen. Das Beste kommt zum Schluss. Kennt ihr den Film? Wer hat den Film gesehen? Das Beste kommt zum Schluss. Doch einige. Unbedingt sehenswerter Film mit Morgan Freeman und mit Jack Nicholson. Und in diesem Film geht es darum, dass der Jack Nicholson einen spielt, der Krankenhäuser besitzt und ein ganz strenger Geschäftsmann ist, sehr reich ist, sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist. Aber eines Tages wird er untersucht und es wird eine Krankheit entdeckt, ich glaube Krebs oder was immer. Und muss dann selber in seinem Krankenhaus in einem Bett liegen zur Behandlung. Und da liegt aber noch ein anderer Mann, Morgan Freeman, der spielt einen relativ einfachen Mechaniker. Und die lernen sich da kennen. Und beide gehen sie eigentlich aufgrund ihrer Krankheit dem Ende ihres Lebens zu. Und wie sie sich so kennenlernen und so plaudern, und das ist eine ganz lustige Szene eigentlich, die sie da spielen, da kommen sie auf die glorreiche Idee, in ihrem hohen Alter, bevor dass sie den Löffel abgeben, nochmal so eine Löffelliste zu machen, so eine Bucketlist, sagt man auf Englisch, wo sie Dinge aufschreiben, dass sie noch, Dinge, die sie noch machen möchten, bevor sie den Löffel abgeben, bevor sie sterben. Und der eine, weil er ja Geld hat, hat gesagt, weißt du was, wir sollten das tun. Und da beginnen sie alles Mögliche zu tun, vom Fallschirmspringen, Autorennen fahren, Ägypten auf eine Pyramide aufgehen, was weiß ich, alles, was man heute so als Mann machen möchte, um irgendwie Abenteuer zu erleben. Und am Ende der Geschichte vom Film, dann merkt man und spürt man schon ein bisschen raus, all das tun sie, weil sie einfach nochmal, bevor dass sie sterben eigentlich, so diese Freude im Leben entdecken wollen und nochmal alles ausleben wollen, was sie vielleicht so bis jetzt nicht geschafft haben, weil sie beschäftigt waren und so weiter. Und der eine, der Geschäftsmann, der hat auch mit Familie Probleme gehabt und so weiter. Und da schreibt ihm der andere, der Mechaniker, einen Brief. Und der liest diesen Brief, als der Mechaniker schon gestorben ist. Und da sagt ihm der normale, also der Mechaniker, schreibt in diesem Brief, ich wünsche dir, dass du die Freude findest in deinem Leben. Und der Satz hat mich sehr berührt eigentlich, als ich diesen Film angeschaut habe, wo dann in diesem Brief drinnen steht, finde die Freude in deinem Leben. Finde die Freude in deinem Leben. Und wo ich den Film angeschaut habe und auch im Zusammenhang auch mit dem, was da in mir steht, in mir, da habe ich gedacht, eigentlich eine große Herausforderung für uns alle, die Freude im Leben zu finden. Und ich weiß nicht, warum du jetzt am Tauernhof bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Leben. Ich weiß nicht, was du für eine Pakete mit herschleppst hier aus deinem Alltag. Und ob du wirklich die Freude im Leben gefunden hast. Oder ob du auch gerade jetzt oder überhaupt auf der Suche bist, diese Freude, die dich erfüllt, die Freude, die dir Sinn gibt im Leben, die Freude, die dir Kraft gibt für deinen Alltag, ob du diese gefunden hast. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eines der Dinge, die wir uns immer wieder wünschen und nach dem wir uns sehnen. Wir wollen diese Freude finden. Wir wollen diese Freude leben. Und vieles, das wir tun im Alltag, ob das im Beruflichen ist, in der Karriere oder auch in der Familie, das wollen wir tun, weil wir Freude erfahren möchten. Weil wir Spaß haben wollen. Aber nicht nur Spaß, sondern wirklich erfüllt sein wollen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, was wir alles so anstellen, um diese Freude wirklich zu erleben. Und was wir vielleicht auf so eine Löffelliste schreiben würden, wo wir vielleicht sagen, ja, das möchte ich noch erleben, das muss ich noch erreichen, dann habe ich alles geschafft, was mir wirklich Sinn und Freude gibt im Leben. Wäre mal eine interessante Übung. Was würden wir so aufschreiben auf diese Löffelliste? Dinge, die wir vielleicht versäumt haben. Dinge, die wir vielleicht uns immer gewünscht haben oder wünschen und bis jetzt noch nicht eingetroffen sind. Und wir denken, eigentlich, das wäre es noch. Und dann würden wir glücklich sein. Menschen sehnen sich nach dieser tiefen innerlichen Freude. Viele versuchen das in den heimlichsten, fast unmöglichsten Bereichen zu finden. Da gibt es ein schönes Gospellied. Und in diesem Gospellied, ich glaube, das ist schon ein sehr altes Lied, da heißt es, wie man diese Freude erleben oder empfangen kann. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist, aber ich lese euch kurz vor, also auf Englisch. Da heißt es, the joy of the Lord is my strength, oh, the joy of the Lord is my strength. Also die Kraft, also die Freude am Herrn ist meine Kraft, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und dann geht's weiter, he gives me living water, I thirst no more, er gibt mir lebendiges Wasser, ich dürste nicht mehr, for the joy of the Lord is my strength. Und dann heißt es, if you want joy, you must sing for it. Also wenn du Freude wirklich haben möchtest, dann musst du dafür singen. For the joy of the Lord is my strength. Oder es heißt, if you want joy, you must shout for it. Wenn du Freude möchtest, dann musst du danach rufen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal ausprobiert hat. If you want joy, you must jump for it. Da musst du dafür springen. Wie immer das ausschaut, keine Ahnung. For the joy of the Lord is my strength. Also diejenigen unter euch, die Freude möchten und suchen, hier sind die drei Dinge. Singen, am besten indem du schreist und dabei hüpfst. Dann hast du wirklich Freude. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wie ist das, wenn wir Leute kennenlernen oder Leute um uns haben, die vielleicht genau diese Freude suchen, sich sehnen, weil sie vielleicht etwas verloren haben, weil sie traurig sind, weil sie bekümmert sind. Und dann gehen wir hin und sagen und klopfen ihm oder ihr auf die Schulter und sagen, weißt du, ist alles nicht so schlimm, freu dich einfach. Wie ist das, wenn das jemand zu dir tut? Oder wie muss sich eine Witwe fühlen, deren Mann oder dessen, die Frau von dessen Mann oder die Frau, die Freude eigentlich von ihr mit dem Mann ins Grab gegangen ist, so dass sie es rausbringen. Und du sagst, weißt du, nimm es einfach nicht so schlimm, freu dich einfach. Es wird schon wieder. Was wird sich die Frau denken? Der Priester Esra hier sagt zum Volk in Nehemia, lasst den Mut nicht sinken, heißt es hier in der Hoffnung für alle, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft oder gibt eure Kraft, je nach Übersetzung. Und ich möchte euch hierzu kurz den Hintergrund erläutern. Ungefähr 586 wird Jerusalem zerstört und das Volk wird ins Exil nach Babylon verschleppt. Und die Mauern von Jerusalem sind zerstört, der Tempel ruiniert und die Menschen alle ins Exil gebracht. 50 Jahre später kamen dann, nachdem sie im Exil gelebt haben, dort in Babylon, die ersten Juden wieder zurück nach Jerusalem und haben dann unter dem König Zerubbabel den Tempel wieder aufgebaut, zumindest begonnen. Und 70 Jahre danach kommt dann der Nehemia auch aus dem Exil heraus zurück. Der wird dann ein sogenannter Mundschenk vom König, vom Artaxerxes. Und er bekommt dann von Gott das Anliegen, die Mauern um Jerusalem wieder aufzubauen. Und als Nehemia dann zurückkommt und sich dann auch die Mauern anschaut und sieht, wie alles zerstört ist, da findet er allerdings nicht nur zerstörte Mauern vor, sondern auch zerstörte Seelen. Menschen, die gebrochen sind, Menschen, die ihre Freude verloren haben, Menschen, die bekümmert sind. Denn über 100 Jahre waren, natürlich nicht nur dieselben, aber waren sie im Exil, hatten alles verloren, selbst ihren Glauben an Gott hatten sie verloren. Und das kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen, wenn man sich vorstellt, wie es sein müsste, wenn man zum Beispiel aus 25 Jahren Gefangenschaft wieder herauskommt aus dem Gefängnis, zurück in einem Ort, wo du früher gelebt hast. Dinge haben sich verändert, Menschen haben sich verändert und du warst 25 Jahre lang im Gefängnis und jetzt musst du dich wieder neu orientieren. Du musst wieder neu beginnen, ein Leben aufzubauen. Und so war es auch mit dem Volk Israel. Sie kamen zwar wieder zurück in ihre Heimat, aber es war nicht mehr wirklich ihre Heimat, denn alles war zerstört. Und als sie im Exil lebten unter Babylon, da war so viel passiert, so viel an Bruch, was sie erlebt hatten, dass sie selbst in ihrem Glauben an Gott gezweifelt haben. Und man kann sich nur vage vorstellen, welches Trauma sie eigentlich dadurch erlebt hatten. Und als sie dann zurückkamen, wieder so eine Gruppe nach der anderen, da gab es zwei Schlüsselpersonen und von denen lesen wir hier in Nehemia, in diesem achten Kapitel. Es war einmal der Nehemia selbst und der Nehemia war so der politische Leiter. Der hat so dieses Aufbauen von der Mauer und so weiter wieder in Angriff genommen und er war eigentlich so, in der Bibel heißt es der Statthalter, eigentlich so der diese politische Leitung sozusagen über das Volk übernommen hat. Und dann gab es noch den Esra, und der Esra war auch im Exil, kam dann auch heraus und war dann so dieser geistliche Leiter als Priester und hat sich eigentlich dann um die Seelen der Menschen und um den Wiederaufbau der Seelen der Menschen gekümmert. Und dann lesen wir, und das hat mich eigentlich fasziniert, die Menschen wussten ja von Gott. Die Menschen hatten auch die Bücher Mose vorher schon gelehrt bekommen, bevor sie ins Exil gekommen sind. Und als sie dann zurück waren, und dann heißt es, dass am ersten Tag des siebten Monats dann der Esra das Buch aufgetan hat, die Bücher Mose, und es vorgelesen hat. In Vers 6 heißt es, Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und dann warfen sie sich nieder mit dem Gesicht zu Boden. Und dann im Vers 10 lesen wir, und als die Menschen hörten, was im Gesetz steht, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, heißt es, der Priester und Schriftgelehrte Esra, sagte oder liest ihm das Gesetz vor, legt es aus und ermutigt sie dadurch, und sagt ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Das ist faszinierend. 50 Jahre im Exil. Eigentlich sind es 50 Jahre für diese Leute. Und etwa 100 Jahre, nachdem sich das Volk wieder in Jerusalem angesiedelt hat, brach plötzlich Erweckung aus. Erweckung unter dem Volk Gottes, weil ein Mann das Wort Gottes geöffnet hat und gesagt hat, freut euch. Ja, wir haben Schlimmes erlebt. Ja, wir sind gebrochene Menschen. Ja, wir finden unsere Heimat zerstört wieder. Aber wisst ihr was? Unsere Freude liegt nicht in den Umständen. Unsere Freude liegt nicht in der Vergangenheit. Unsere Freude liegt auch nicht hier in dieser Heimat, sondern unsere Freude liegt am Herrn. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagt er hier im Vers 10. Und wisst ihr, wenn es eines gibt, das ich uns wünsche, vor allem diese Woche, dass wir genau diese Freude erleben dürfen. Die Freude, die da ist im Herrn und die Freude, die uns Erfüllung gibt in unserem Leben. Und natürlich wissen wir, dass wir uns am Herrn freuen dürfen, keine Frage. Natürlich wissen wir, dass wir in Jesus Christus ein Leben haben, das uns Freude gibt. Aber trotzdem merken wir, dass es immer wieder sehr viele Umstände gibt, die uns diese Freude rauben. Denn irgendwas ist schiefgelaufen, jemand ist gestorben, etwas ist nicht so gekommen, wie du dir das gewünscht hast. Und so weiter. Und dann versuchen wir als erstes meistens die Umstände zu ändern, damit wir diese Freude wiederfinden, die wir vielleicht mal hatten. Aber dann merken wir, man kann die Umstände noch so zu unseren Gunsten verändern und das immer und immer wieder, aber die Freude finden wir nicht. Und du kannst eine Sache nach der anderen auf dieser Löffelliste abhaken und sagen, das habe ich gemacht, das war lustig, das hat auch Spaß gemacht, aber Freude, tiefe innerliche Freude habe ich immer noch nicht. Weil wir sie nicht im Herrn suchen. In Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus, gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe, so ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und dann sagt er im Vers 11, solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen sei. Und ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, ja, meine Freude im Herrn ist vollkommen. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir manchmal schwer damit, zu sagen, Herr, ich freue mich so in dir, es gibt nichts, was ich noch bräuchte, um mich zu freuen. Denn da ist das wieder schiefgelaufen oder dann ist das wieder anders gekommen oder dann ist das nicht wirklich so, wie ich das gerne hätte und so weiter. Weil wir immer und immer wieder unsere Freude, unsere Erfüllung eigentlich in unseren Umständen suchen, aber nicht im Herrn. Und ich kann euch sagen, die letzten 6 Monate waren nicht einfach hier im Tauernhof. Und es ist schwer, sich an manchen Dingen zu erfreuen, wenn du weißt, eigentlich sollte eigentlich alles ganz anders sein. Aber genau in dieser Zeit ist mir dieser Vers zugesprochen worden, auch zu meiner Einführung als neuer Leiter hier im Tauernhof, wo es heißt, die Freude am Herrn ist deine Kraft, ist deine Freude, ist deine Stärke. Und dann ist mir das wieder neu bewusst worden, wie oft wir eigentlich immer wieder zuerst woanders suchen, um erfüllt zu sein, um Freude zu haben, um Kraft zu empfangen, aber nicht im Herrn Jesus. Und ich wünsche uns einfach, dass wir das auch, was in der Jahreslosung für dieses Jahr steht, wo es heißt im Psalm 73, Vers 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, dass ich festhalte an Gott, das ist meine Freude. Und es ist so einfach. Und dennoch verpassen wir es oft. Dennoch verstehen wir es oft nicht. David sagt, die Freude liegt darin, dass wir uns ganz fest und ganz nahe an Gott halten. Und ich wünsche uns, dass wir vor allem diese Woche wieder ganz neu entdecken können, was es heißt, ganz nahe an Gott zu sein und uns zu freuen. Denn diese Freude gibt uns Kraft für unseren Alltag. Aurelius Augustinus, mit dem möchte ich schließen, sagt, wer Gott sucht, der findet Freude. Willst du ewige Freude, hänge jenem an, der ewig ist, Gott. Vielleicht noch eines, ein Zeugnis, das ich euch vorlesen möchte, und vielleicht kennt ihr den Mann. 1929, da saß ein einsamer Mann Abend für Abend allein in seinem Zimmer, im College in England, in Oxford, wo er studierte. Er fühlte das stetige, unaufhaltsame Nahen dessen, dem nicht zu begegnen, ich mir so ernstlich wünschte, sagte er. Dann und dort gab er zu, dass Gott Gott ist. Er kniete nieder und betete, er, der niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England. Rückblickend auf dieses Erlebnis bestaunte er die göttliche Demut, die einen Bekehren selbst unter solchen Bedingungen annimmt. Er fragte, wer könnte jene Liebe gebührend anbeten, die hohen Tore einem Abtrünnigen öffnet, der um sich tretend, sich windend, trotzig und in allen Richtungen nach einer Chance zur Flucht Ausschau haltend hereingebracht wird? Von dem Augenblick an, als er eingestand, dass Gott Gott ist, begann es sich mit den bedeutendsten Lehren des Christentums zu befassen. Eines Morgens brach er zu einer Reise auf, zu deren Beginn er noch nicht glauben konnte, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Als er an seinem Zielort ankam, glaubte er. Und schließlich fand er die Freude. Er fand die Freude, die er im Atheismus vergeblich gesucht hatte. Und die Rede ist von C.S. Lewis, einer der bedeutendsten christlichen Schriftstellern überhaupt. Ich Ich wünsche uns diese Freude diese Woche. Nicht, weil vielleicht der Schnee so super ist, nicht, weil die Sonne scheint, nicht, weil es lustig ist, sondern weil wir wissen, wer wir sind in Christus. Weil wir ganz nahe am Herrn sind. Und das wünsche ich uns. Beten wir noch gemeinsam und dann singen wir noch ein Lied. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du uns immer wieder zusprichst, nahe an deinem Herzen zu sein. Und dass du uns auch zusagst, nahe an unserem Herzen zu sein, weil du in uns wohnst. Und Herr Jesus, wir wollen auch diese Woche uns wieder ausstrecken nach dir und uns nahe an deinem Herz halten, Herr Jesus. Weil wir wissen, nur da liegt die Freude, nach der wir uns sehnen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir uns aber auch aneinander freuen dürfen und dann am Spaß vom Skifahren haben dürfen und dass wir einfach auch wissen dürfen, Herr Jesus, du schenkst uns dieses Vorrecht, auch miteinander in diesen Bergen unterwegs zu sein. Aber Herr, das ist nicht alles und wir merken, dass auch wenn die Umstände gut sind, reicht es nicht, um erfüllt zu sein. Darum bete ich, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder neu ausrichten nach dir. Uns freuen dürfen, Herr, weil wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, wenn es etwas gibt, das jemanden bedrückt oder belastet, dann bete ich, dass du in diese Last abnehmen kannst, Herr Jesus. Und dass wir wissen dürfen, Herr, unsere Kraft liegt in der Freude in dir. Danke dir, Jesus, für dein Versprechen, für deine vielen Verheißungen. Und so möchten wir einfach gespannt auf diese Woche vorausschauen und uns darauf freuen, weil du mitten unter uns bist. Segne uns, Herr Jesus, und diesen Abend. Amen.